Diese hier sind jetzt meine Brüder.« Er deutete mit seinem Dolch auf die Männer um ihn, allesamt harte, kalte Männer in Schwarz. Am nächsten Tag stand John im Morgengrauen auf, um zu sehen, wie sein Onkel auszog. Einer seiner Grenzwächter, ein großer, hässlicher Mann, sang ein unflätiges Lied, als er seinen Klepper sattelte und sein Atem dampfte in der kalten Morgenluft. Darüber lächelte Ben Stark, doch für seinen Neffen hatte er kein Lächeln übrig. »Wie oft soll ich es dir noch sagen, John? Wir sprechen darüber, wenn ich zurück bin.« Als er sah, wie der Onkel sein Pferd in den Tunnel führte, waren John die Dinge eingefallen, die Tyrion Lannister ihm auf der King's Road erzählt hatte, und vor seinem inneren Auge sah er Ben Stark tot am Boden liegen, sein Blut rot im Schnee. Der Gedanke bereitete ihm Übelkeit. Was war mit ihm los? Später suchte er Ghost in der Einsamkeit seiner Zelle auf und vergrub sein Gesicht in dessen dickem, weißem Fell. Wenn er allein sein musste, wollte er die Einsamkeit zu seinem Panzer machen. Castle Black besaß keinen Götterhain, nur eine kleine Septe und einen betrunkenen Septon. Doch John stand nicht der Sinn danach, irgendwelche Götter anzubeten, weder alte noch neue. Wenn es sie wirklich gab, dachte er, waren sie grausam und unnachgiebig wie der Winter. Ihm fehlten seine wahren Brüder, der kleine Rickon und seine strahlenden Augen, wenn er um Süßes bettelte, Rob, sein Rivale und bester Freund und ständiger Begleiter, Bran, halsstarrig und seltsam, der immer mitkommen und bei allem mitmachen wollte, was John und Rob taten. Auch die Mädchen fehlten ihm. Selbst Sansa, die ihn nie anders als »mein Halbbruder« nannte, seit sie alt genug war, zu verstehen, was Bastard bedeutete. Und Arya. Sie fehlte ihm noch mehr als Rob. Das magere, kleine Ding mit aufgeschlagenen Knien, zerzaustem Haar und zerrissenen Kleidern, so wild und so eigenwillig. Arya schien sich nirgends einzufügen, ganz wie er selbst. Doch stets brachte sie John zum Lächeln. Er hätte alles gegeben, um jetzt bei ihr sein zu können, um ihr Haar zu zerwühlen und zu sehen, wie sie dann eine Grimasse schnitt, um zu hören, wie sie mit ihm gemeinsam einen Satz zu Ende sprach. »Du hast mir das Handgelenk gebrochen, Bastardbengel!« John blickte zu der verdrossenen Stimme auf. Gren stand über ihn gebeugt, mit dickem Hals und rotem Gesicht, drei seiner Freunde hinter sich. Er kannte Todda, einen kleinen, hässlichen Jungen mit unangenehmer Stimme. Die Rekruten nannten ihn alle Toad. Die anderen beiden hatte Joren mit in den Norden gebracht, wie John sich erinnerte. Vergewaltiger, die auf den Fingers gefasst worden waren. Ihre Namen hatte er vergessen. Er sprach kaum jemals mit ihnen, wenn es sich vermeiden ließ. Sie waren brutale Maulhelden, ohne auch nur einen Fingerhut voll Ehrgefühl in sich. John stand auf. »Ich brech dir auch das andere, wenn du mich nett bittest.« Gren war 16 und einen Kopf größer als John. Alle vier waren größer als er, doch machten sie ihm keine Angst. Jeden einzelnen von ihnen hatte er auf dem Hof geschlagen.
»Vielleicht machen wir dich fertig«, sagte einer der Vergewaltiger.
»Versucht es!« John griff nach seinem Schwert, doch einer von ihnen packte seinen Arm und drehte ihn auf seinen Rücken.
»Du hast uns schlecht aussehen lassen«, beklagte sich Toad.
»Ihr habt schon vorher schlecht ausgesehen«, erklärte John. Der Junge, der seinen Arm hielt, drückte ihn fest nach oben. Schmerz durchfuhr ihn, aber John wollte nicht schreien. Toad trat heran.
»Der kleine Lord hat ein großes Maul«, sagte er.
Er hatte kleine, glänzende Schweinsaugen.
»Ist es das Maul deiner Mutter, Bastard? Was war sie, irgendeine Hure? Sag uns ihren Namen. Vielleicht habe ich sie ein-, zweimal gehabt«, er lachte.
John wand sich wie ein Aal und trat mit dem Absatz auf den Spann des Jungen, der ihn hielt. Der stieß plötzlich einen Schrei aus und er war frei. Er stürzte sich auf Tod, stieß ihn rückwärts über eine Bank, landete auf seiner Brust mit beiden Händen an seiner Kehle und schlug seinen Kopf auf die hartgefrorene Erde. Die beiden von den Fingers rissen ihn herunter, warfen ihn grob zu Boden. Gren fing an, auf ihn einzutreten. John wälzte sich zur Seite, als eine dröhnende Stimme das trübe Licht der Waffenkammer durchdrang. »Hört auf! Sofort!« John sprang auf. Donald Neu stand da und sah sie finster an. »Der Hof ist zum Kämpfen da«, sagte der Waffenschmied. »Haltet eure Streits aus meiner Waffenkammer fern, sonst mache ich sie zu meinen Streits, das würde euch nicht gefallen.« Toad saß am Boden, tastete vorsichtig seinen Hinterkopf ab. An seinen Fingern klebte Blut.
»Er hat versucht, mich umzubringen.« »Stimmt, ich hab's gesehen«, warf einer der Vergewaltiger ein.
»Er hat mir das Handgelenk gebrochen«, sagte Gren erneut
und hielt es Neu zur Begutachtung hin. Der Waffenschmied widmete dem Handgelenk den denkbar kürzesten aller Blicke.
»Eine Prellung, vielleicht eine Stauchung. Meister Ahemon wird dir eine Salbe geben. Geh mit ihm, Todder. Jemand sollte sich um deinen Kopf kümmern. Alle anderen gehen wieder auf ihre Zellen. Du nicht, Snow, du bleibst.«
Schwerfällig setzte sich John auf die lange Holzbank, als die anderen gingen, merkte die Blicke nicht, welche die anderen ihm zuwarfen, die leisen Versprechungen zukünftiger Vergeltung. In seinem Arm pochte Schmerz.
»Die Wache braucht jeden Mann, den sie bekommen kann«, begann Donald Neu, als sie allein waren. »Selbst Männer wie Toad. Du machst dir keine Ehre, wenn du ihn tötest.«
Johns Zorn flammte auf. »Er sagte, meine Mutter sei...«
»Eine Hure, ich habe ihn gehört. Na und?«
»Lord Eddard Stark ist kein Mann, der sich mit Huren abgibt«, sagte John eisig. »Seine Ehre
hat ihn nicht daran gehindert, einen Bastard zu zeugen, oder?«
John war von kalter Wut erfüllt.
»Kann ich gehen?«
»Du kannst gehen, wenn ich es dir sage.«
Mürrisch starrte John in den Rauch, der vom Rost aufstieg, bis Neu ihn unter das Kinn fasste und dicke Finger seinen Kopf drehten.
»Sieh mich an, wenn ich mit dir rede, Junge.«
John sah ihn an. Der Waffenschmied hatte einen Brustkorb wie ein Bierfass und den entsprechenden Wanst dazu. Seine Nase war flach und breit, und ständig schien er unrasiert. Der linke